Ihr Lieben, herzlich willkommen zum besten Fußball-Podcast aller Zeiten, zu Football's Coming Home, Folge 113. Und es war einiges los und dementsprechend...
Heute machen wir mal ein richtiges Fass auf.
Warum? Weil wir haben heute extrem viel zu besprechen, viele Themen und das an diesem wunderschönen sonnigen Tag. Und mein Gast strahlt ebenso wie die Sonne. Er gibt mir zumindest ein sonniges Gemüt, auch an diesem Montagabend. Hallo Fabian.
Hi David, grüß dich.
Ich weiß nicht, wie es da bei dir ist. Bei dir sieht es schon ein bisschen dunkler aus, ehrlicherweise.
Nee, ist aber noch absolut sonnig hier. Ich habe nur gerade den Vorhang ein bisschen hinter mich geschoben, weil sonst die Sonnenstrahlen uns hier alle überstrahlen würden.
Ich habe mal noch eine Frage tatsächlich, bevor wir hier in die Materie reingehen, weil wir ja eben schon mit Fass aufmachen und so weiter. Du wirkst auf mich immer so als sehr ruhiger Typ, als Typ, der sich nicht sonderlich schnell über gewisse Dinge aufregt.
Dann kennst du mich noch nicht richtig.
Stimmt das? Okay.
Nee, eigentlich komplette Gegenteil. Ich reg mich schnell über Sachen auf, aber vielleicht vermittle ich das in den Kreisen, in denen wir uns treffen, eher weniger.
Vielleicht, gut, aber vielleicht gibt es auch beim MSV aktuell nicht so viel, wo man sich aufregen kann, werden wir gleich drauf zu sprechen kommen. Aber also ich will nicht erleben, dass du ausrastest, aber aus reinem Interesse heraus vielleicht schon. Müssen wir mal zu Schalke, gehen, dann.
Ja, dann erlebst du mich, wie ich wirklich bin.
Aber das
weiß man nicht, keine Ahnung. Mal gucken, was beim MSV noch so passiert. Vielleicht regt man sich da auch noch mal irgendwann über Sachen auf. Mal schauen.
Gucken wir mal. Und damit gehen wir rein in unser Thema der Woche. Wir wollen ein bisschen über die dritte Liga sprechen, da wir ja da beide auch viel unterwegs sind. Und dann haben wir ansonsten natürlich noch das Übliche. Den Bundesligaspieltag, den Fail, den Ehrenmann der Woche und auch noch ein paar Sachen in der Ist-noch-was-Kategorie. Aber wie gesagt, viel zu besprechen. Dementsprechend legen wir los mit dem Thema der Woche und beginnen ganz oben im Drittliga-Aufstiegskampf. 30 Spieltage sind rum, 8 sind noch zu gehen. Und dementsprechend kann man mal die Frage stellen, wen wird es denn oben erwischen? Also wer geht nach oben? Wir haben aktuell eine Situation, wo Platz 2 und Platz 7 nur 6 Punkte auseinander sind. Platz 1 wiederum wollen wir vielleicht mal anfangen mit dem VfL Osnabrück. Die sind Tabellenführer, haben 7 Punkte Vorsprung auf Platz 3. Also die haben sich schon ein bisschen abgesetzt, wenn man sich da mal die letzten Spiele anguckt. Vor allem in diesem Jahr extrem stark. 6 Siege in Folge. Allgemein in 2026 noch keine Partie verloren. Fabian, es ist dahinter sehr eng. Wird auch noch mal es nach oben hin zu Platz 1 noch mal eng oder eher nicht. Also ich habe so das Gefühl, das ist schon relativ safe vergeben, oder?
Würde ich auf den ersten Blick auch sagen, aber diese Liga ist einfach zu verrückt, um sich da zu weit aus dem Fenster zu lehnen. Klar, Osnabrück ist aktuell extrem stabil und aktuell spricht nicht viel dagegen, dass die nochmal irgendwie einbrechen. Andererseits verlieren die einmal 2 Spiele und die anderen gewinnen, dann ist der Vorsprung auch schnell wieder weg. Wobei ich glaube, vom Restprogramm her oder von den nächsten Aufgaben geht's bei denen. Ich denke, die werden auf jeden Fall am Ende aufsteigen. Aber ob sie jetzt wirklich mit so einem dicken Vorsprung hochgehen, da möchte ich mich noch nicht festlegen.
Okay, schauen wir mal vielleicht direkt dahinter. Denn Platz 2 bis 7, ich habe mal alle angesprochen. Wir gehen mal kurz alle Vereine durch. Also aktuell Rot-Weiß Essen auf Platz 2, dahinter der SC Verl. Der MSV Duisburg, da sind wir natürlich viel unterwegs. Energie Cottbus, Hansa Rostock, 1860 München. Und vielleicht noch so ein bisschen in Lauerstellung sind noch Wien Wiesbaden, Waldhof Mannheim und Alemannia Aachen. Das ist aber doch eher arg theoretisch, dass da noch was passieren könnte. Fangen wir mal vielleicht mit Rot-Weiß Essen an. 4 Siege in Folge, haben jetzt in den letzten Wochen richtig aufgeholt. Auch gestern wieder Viktoria Köln geschlagen mit 2:1. Es wird ja insofern spannend, weil wir haben ja in 2 Wochen das direkte Duell mit dem MSV Duisburg. Da haben gestern beide Vereine ja, sich ordentlich Mut und Selbstvertrauen geholt, kann man glaube ich so sagen.
Definitiv. Also ich hatte noch die zweite Hälfte von Viktoria Köln gegen RWE mir angeguckt, nachdem ich vom MSV zurück war. Da fiel, glaube ich, gerade das 2-1 für Viktoria, aber trotzdem, also selbst nach dem 2-1 hat RWE da nichts mehr anbrennen lassen und auch verdient gewonnen. Und ja, ich denke, beide Teams sind sowas von bereit fürs Derby, was ohnehin schon eine Menge mitbringt, aber jetzt in der sportlichen Situation natürlich nochmal 10-mal mehr, ne?
Ich habe ja gestern vor dem Spiel die MSV-Fans befragt, was ihre Tipps sind für das Derby. Wenn ich dich fragen würde, was ich jetzt auch tue, diese Frage ist eigentlich schon komplett komisch. Also im Klartext, wie ist Stand jetzt dein Gefühl? Was denkst du, wie wird dieses Spiel in 2 Wochen ausgehen?
Also ich glaube tatsächlich, dass der MSV nochmal ein Auswärtsspiel gewinnen kann. Warum nicht dann ausgerechnet in Essen? Nein, ich hatte tatsächlich gestern Abend auch noch geschrieben, irgendwie kommt das jetzt gelegen, weil, ne, also ist klar, ist ein Auswärtsspiel für den MSV. Der MSV ist bekanntlich auswärts nicht so stabil unterwegs wie zu Hause, um es mal positiv auszudrücken. Aber es ist halt ein Derby, ne? Und Derby hört sich jetzt auch bescheuert an und 3 € ins Phrasenschwein hat seine eigenen Gesetze, ist wie ein Pokalspiel, ist für mich kein normales Auswärtsspiel wie jetzt in der dritten Liga, wenn du nach Rostock fährst, nach Wiesbaden fährst, wo du 6 und 5 Gegentore gekriegt hast. Da ist alles offen und warum nicht einfach mal da den Bock umstoßen und einfach mal ein Auswärtsspiel gewinnen seit, ich glaube, dem ersten Rückrundenspiel. Ja, und dann nochmal ganz oben anzuklopfen und vielleicht an RWE wieder vorbeizuziehen. Jetzt muss man die weiß-blaue Brille vielleicht auch wieder ein bisschen abnehmen, ne? RWE ist zu Hause auch nicht schlecht, deswegen ja, völlig offen. Aber ich traue den Duisburgern da auf jeden Fall mal einen Dreier zu. Wie siehst du es?
Ich weiß es tatsächlich noch nicht. Ich überlege, wir haben ja auch noch, der MSV hat noch ein Niederrhein-Pokal-Halbfinale jetzt am kommenden Samstag in Bocholt. Also auch nicht so ein ganz unwichtiges und einfaches Auswärtsspiel. Ich würde tatsächlich ganz basisdemokratisch mit einem Unentschieden aktuell gehen. Irgendwie so ein crazy 2-2-3-3. Wenn wir schon ansprechen, Derby hat auch seine eigenen Gesetze. Neben dem Pokal könnte ich mir das ganz gut vorstellen. Weil dafür finde ich RWE aktuell irgendwie zu sicher. Ne? Also sie hatten schon gerade am Anfang so Phasen in der Saison, gerade zu Hause, wo sie auch mal ordentlich, auch deutlicher verloren haben. Ich erinnere mich an ein Spiel gegen Alemannia Aachen. 3 Elfmeter von Lars Gindorff war das, glaube ich. Aber das haben sie in den letzten Wochen oder in diesem Jahr auch sehr stark abgelegt. Sie haben mit Janssen einen Stürmer, der jetzt konsequent und durchgängig gut funktioniert. Das fand ich ja auch crazy. Wir haben beim MSV ja viel über die Stürmerthematik in diesem Jahr gesprochen. Und wenn du dir mal anguckst, RWE hatte eine ähnliche Thematik, ne? Also war nicht so lange klar, dass Janssen jetzt hinten raus Stürmer Nummer 1 da ist.
Nee, da war ja auch nochmal ein Yannick Mause, der dann da noch irgendwie spät verpflichtet wurde, als Hoffnungsträger kam und irgendwie ja auch überhaupt nicht eingeschlagen ist. Im Gegenteil, Marek Janssen damals ja in Meppen ja auch schon ganz gut unterwegs gewesen. Scheint sich da mittlerweile ein bisschen gefunden zu haben und ja, der Mann knipst, ne? Also da ist die MSV-Defensive auf jeden Fall schon mal gewarnt. Trotzdem nochmal zum Thema Tipp kurz. Ich kann mich daran erinnern, dass wir öfter schon Auswärtsspiele des MSV getippt haben und irgendwie oft optimistischerweise auf ein Unentschieden gegangen sind, auch bei den besagten Spielen, die ich gerade schon angesprochen
Ja.
habe. Deswegen bin ich da komplett vorsichtig und lasse mich einfach überraschen. Also ich hoffe natürlich auf ein Spektakel, ne? Topspiel Samstagabend 16:30 Uhr, vielleicht sogar geiles Wetter wie gestern gegen die Löwen.
Ja.
Dann wäre alles angerichtet, volle Hütte. Die MSV-Fans scheinen ja auch schon einen kleinen Gruß rübergesendet zu haben mit blaum Rauch, der da plötzlich im Sportpark Höhenberg dann da Richtung Himmel stieg. Da wird wahrscheinlich noch einiges passieren. Sind ja noch 2 Wochen hin bis Kar-Samstag, aber ja, ich kann dir sagen, ich freue mich jetzt schon wie ein Schnitzel auf dieses Spiel.
Ja, ich auch. Wobei so ein Spektakel, ich muss an dem Tag den Live-Ticker machen. Das wäre gar nicht so gut mit dem Spektakel. Da wird man immer ein bisschen irre dabei. Wobei auf der anderen Seite gestern die erste Halbzeit gegen 1860, ja, da wusste man auch irgendwann nicht mehr, was man schreiben soll, weil einfach nichts passiert ist. Dafür war die Schlussphase umso spektakulärer. Und wenn wir jetzt gerade schon über den MSV sprechen, legten wir uns. Oder wenden wir uns den Zebras doch gleich direkt zu. Gestern unfassbar wichtiger Sieg. Ich weiß nicht, wie oft ich mir im Nachhinein nochmal dieses Tor von Thilo Töpken in der 90. Minute angeguckt habe. Und das, obwohl dieses Tor ja jetzt nicht sehr spektakulär war irgendwie. Aber zu sehen, wie die dann auch alle wieder ausgerastet sind, das hat mir so gewisse Ulm-Vibes gegeben, war ja witzigerweise auch das erste MSV-Heimspiel in meiner jungen Karriere als Sportjournalist, was ich im Stadion gesehen habe. Damals auch ein spätes Tor von Thilo Töpken. Ja, immer so, man hat aktuell beim MSV manchmal so Flashbacks in die Hinrunde, gerade was diese wahnsinnigen Siege angeht.
Absolut. Josh Bitter hat es ja auch in der Mixzone noch gesagt, erinnern, glaube ich, im Moment mehrere Sachen so ein bisschen an die Hinrunde, ne? Die Wechsel gehen voll auf, hat man ja gestern dann jetzt nicht nur am Beispiel Thilo Töpken gesehen, der ja eigentlich schon, also für mich war der Mann abgeschrieben, ich hätte nicht mehr damit gerechnet, dass er überhaupt nochmal eine entscheidende Rolle spielen kann, jetzt im Aufstiegsrennen. Und ja, hatten wir ja auch gestern drüber gesprochen, 7-mal in Folge nicht im Kader, von den letzten 10 Spielen 9-mal nicht im Kader, glaube ich eine Viertelstunde in Ulm gespielt und kommt dann rein und ja, steht da, wo ein Stürmer stehen muss, ne? Staubt ab und ja, Stadion ist explodiert. Didi Hirsch rannte sofort zur Eckfahne und ich fand auch vorher schon, also in der letzten Viertelstunde, wo der MSV ja dann schon ein bisschen auch noch gedrückt hat und auf Sieg gespielt hat, war eine Wahnsinnsstimmung. Also unter den knapp, ich glaube 24.000 waren es.
Ja.
Fand ich schon heftig, wie da der Funke übergesprungen ist. Und da hat, selbst da hat ja auch Josh Bitter gesagt, irgendwie fallen die Dinger dann leichter rein, wenn man auf die eigene Kurve spielt, war ja, glaube ich, gegen Ulm auch damals auch auf die Seite, auf dieses Tor. Ja, Emotionen pur, ne? Also war schon cool.
Dazu muss man ja auch noch sagen, vorher großer Busempfang, ne? Also da hat man sich vorher auch schon heiß gemacht. Es ging dann ja eher ein bisschen gemächlich los, auch in der ersten Halbzeit, was ich aber gar nicht so schlimm fand. Ich finde, wir können da super den Dreh zu 1860 finden, die, bevor sie gestern verloren haben, 6 Spiele in Folge ungeschlagen waren. Dementsprechend sind sie ja überhaupt auch wieder in diesen Aufstiegskampf reingekommen. Das war ja eigentlich überhaupt kein Thema mehr zeitweise, auch wenn sie im Hinspiel den MSV geschlagen haben. Ich glaube, das war die erste Niederlage für die Zebras, wenn ich mich richtig entsinne. Und dafür haben sie es gestern bis auf die Schlussphase, aber spielerisch haben sie mich gestern ein bisschen überrascht. Also wenn du da einen Tore Jakobsen gesehen hast, einen Kevin Volland natürlich, Sigurd Haugen natürlich, also das war schon echt stark. Da fragt man sich eher, warum die Löwen die erste Saisonhälfte so ein bisschen verschlafen haben.
Ja, ich glaube, da sind aber auch immer irgendwelche anderen Themen, die da eine Rolle spielen. Ist auch immer wieder Unruhe, glaube ich, bei den Löwen. Und also trotzdem, also ich gebe dir recht, spielerisch fand ich die auch echt stark. Da wird die MSV-Abwehr schon gut gefordert, ne? Und hat einen guten Job gemacht, fand ich. Trotzdem, also ich hatte immer das Gefühl, wenn die nach vorne gespielt haben, wurde gefährlich. Erste Halbzeit war, glaube ich, die einzige richtige Chance. In der ganzen ersten Halbzeit war ja der doppelte Pfostenschuss von Volland, auch aus einer ganz verrückten Position, fand ich. Den muss man da auch erstmal so aufs Tor bringen. Da hatte Duisburg dann schon Glück, aber ja, rein spielerisch gehören die natürlich nach oben. Aber ich glaube, und also ich will mich da jetzt auch nicht festlegen, aber die hätten gestern schon mindestens einen Punkt holen müssen oder vielleicht sogar gewinnen, um wirklich nochmal ganz oben anklopfen zu können. Auch da kenne ich jetzt nicht das Restprogramm, aber ist dann schon nochmal ein etwas größerer Abstand jetzt. Und Markus Kauczynski, ich glaube, genau, Hinspiel war auch sogar sein erstes Spiel gegen den MSV, meine ich. Wirkte auch sehr geknickt, so nach dem Motto, also wenn man in sein Gesicht geguckt hat, war schon eine verpasste Chance, auch wenn man vorher einen guten Lauf hatte, ne?
Wenn du sagst, dass du glaubst, dass es jetzt damit gewesen ist. Ich habe ja vorhin gesagt, in Lauerstellung Wiesbaden, Mannheim und Aachen. Da würdest du dann eher sagen, ja, Lauerstellung eher nicht.
Ja, ähnlich wie jetzt bei Osnabrück vorhin, ne? Also lass die mal weiter punkten und andere werden auch nochmal verlieren. Gibt noch viele direkte Duelle. Ist noch alles offen auf jeden Fall. Aber ja, bis Rostock ist schon noch mehr Spannung geboten jetzt, ne? Und klar, 60 und Co., also die anderen Clubs dahinter, die würde ich schon ganz rauslassen. Mannheim und Aachen. Aachen hat ja schon sich gut nach oben gearbeitet, ne? Aber nach ganz oben wird es wohl nicht mehr reichen. Aber klar, 60 hat schon eine Menge Qualität, auch meiner Meinung nach einen guten Trainer. Und ich fand es auch beachtlich, mit wie vielen Fans die da auf dem Sonntagnachmittag
Ja.
gestern da aufgeschlagen sind. Und die waren auch zwischendurch echt gut zu vernehmen von uns, ne? Wir sitzen ja in der Mitte. Also war schon, es ist ein cooler Club so, finde ich. Also geiler Traditionsverein, würde ich auch mir wünschen, die irgendwann mal wieder in der zweiten Liga zu sehen. Aber ich glaube in dieser Saison noch nicht, aufgrund des schwachen Starts.
Wobei ich auch dazu sage, als Bayern-Fan habe ich mich gestern natürlich umso mehr für den MSV gefreut. Aber ich sage auch ganz ehrlich, also natürlich, wenn die Münchner Löwen irgendwann nochmal zweite Bundesliga oder sogar Bundesliga, wenn es irgendwann mal das Stadtderby gibt, fände ich natürlich geil. Das ist Tradition pur und ja, ist ja gar keine Frage. Wir haben noch drei andere Vereine, die da gut unterwegs sind. Der SC Verl, die hatten zwischendurch mal so einen kleinen Hänger, haben jetzt aber in den letzten drei Wochen auch jeweils dreimal gewonnen. Energie Cottbus, da steckt gerade wenig Energie drin, ehrlicherweise. Seit drei Spielen sieglos. Und Hansa Rostock macht im Prinzip genauso weiter wie nach dem Sieg gegen den MSV, sind jetzt insgesamt seit fünf Spielen ungeschlagen. Was sagst du zu diesen drei Gegnern? Vielleicht vor allem speziell Energie Cottbus. Da droht so ein bisschen das Szenario wie von der letzten Saison, dass ihnen so ein bisschen die Luft ausgeht.
Ja, hat mich tatsächlich überrascht. Die lagen ja jetzt auch dann, glaube ich, zu Hause gegen Ulm lange zurück. Haben dann noch irgendwie ein 1-1 gerettet. Aber ja, irgendwie scheint es im Moment nicht so zu laufen. Und ich finde auch, ehrlich gesagt, Pele Wollitz, ich mag so Typen, ja, sage ich dir ganz ehrlich, aber der nörgelt und meckert nach jeder PK, auf jeder PK, nach jedem Interview rum und ich meine, so ist er halt. Man wird ihn wahrscheinlich auch nicht mehr ändern vom Typ, aber ich weiß nicht, ob der sich da immer so einen Gefallen mit tut und rein von der Qualität müssten die eigentlich bis zum Ende oben mitmischen, aber ja, jetzt sind sie auch aus dem Top 3 raus. Oder stehen die noch? Nee, die sind aus dem Top 3 raus, ne?
Ja.
Ja, Fünfter sogar, genau. Duisburg ist ja sogar vor, zwei Tore besser. Weiß ich nicht, also ich kann die Lage da nicht so richtig einschätzen, aber für Duisburg auf jeden Fall nicht schlecht.
Was denkst du zu Verl und Hansa Rostock?
Ja, Verl, erstmal, also Verl hat einen Vorteil, wenn man schon mal auf die Tabelle guckt, finde ich das Torverhältnis, ne?
Ja.
Also wenn man jetzt mal sieht, Essen plus 12, Duisburg plus 13, Cottbus plus 11, Verl plus 29, finde ich schon Wahnsinn irgendwie. Die müssen ja dann echt dementsprechend hoch immer auch gewonnen haben. Haben sie ja, glaube ich, auch zum Teil. Wird auch noch entscheidend sein, ne? Also wenn wirklich bis zum Schluss die Teams so auf Augenhöhe bleiben, dann ist es wie ein Punkt, sagt man ja immer. Deswegen traue ich denen auf jeden Fall auch zu. Und man hat sie ja auch in Duisburg gesehen, wie sie da aufgetreten sind. Spielerisch mit die beste Mannschaft der Liga, wird ja auch von vielen Trainern immer wieder betont.
Ja.
Die werden da auch bis zum Schluss oben mitmischen. Ob es dann reichen wird, wird man sehen. Aber ja, ich würde mir natürlich, oder wir würden uns natürlich den einen oder anderen Traditionsverein da eher wünschen unter den Top 3, ne?
Wahrscheinlich schon. Aber ich meine, gut, jetzt hätten wir ja zumindest auf jeden Fall drei, aber drei ohne den MSV. Hansa Rostock, eigentlich, ja. Also, ne, die haben ja das offizielle Ziel auch, also den Aufstieg auch vor Wochen schon ausgerufen, läuft weiterhin gut, ehrlicherweise.
Absolut, also jetzt nach dem furiosen Sieg gegen den MSV dann auch in Wiesbaden zu gewinnen, wo wir wissen, dass es da nicht ganz so einfach ist zu gewinnen, haben die Leistung bestätigt, sind ein bisschen, ja, schwimmen jetzt auf so einer Euphoriewelle. Gerade nochmal geguckt, haben jetzt Viktoria Köln zu Hause, dann in Verl, dann Ulm, Schweinfurt und Regensburg. Wenn man da die Punkte holt, wird man da auf jeden Fall sich auch weiter oben festbeißen. Und ja, ähnlich wie 60, ja auch nicht gut in die Saison gekommen. Aber dann jetzt hinten raus doch recht stabil unterwegs und auch effizient vom gegnerischen Tor. Also getragen von den Zuschauern auch. Ist ja auch immer eine geile Kulisse da. Du warst da letztens. Ja. Die werden auch da oben beibleiben. Also so schnell rutschen die da nicht ab.
Das ist immer noch so ein bisschen absurd, wenn ich mal ans Hinspiel denke, wo Hansa Rostock in Duisburg gespielt hat und Daniel Brinkmann da ja schon so Diskussionen aufkamen, wird er vielleicht... Wahnsinn, was in einer Saison alles passieren kann, ne?
Kurios auf jeden Fall, klar. Nicht der erste Trainer, dem das widerfahren ist. Aber umso schöner, werden wir vielleicht später auch nochmal darauf zu sprechen kommen, in dem Verlauf der Folge hier, dass dann doch an dem festgehalten wird und er weiterhin das Vertrauen spürt und man dann auch in die richtige Richtung alles lenken kann, ne?
Ja. Wollen wir vielleicht noch mal ganz nach unten gucken, denn man muss ja wahrscheinlich sagen, dass der Abstiegskampf kein bisschen spannend mehr ist, ne? Also es sind von Ulm auf Saarbrücken 8 Punkte Abstand und dahinter kommt noch Aue, Havelse, Schweinfurt hat jetzt überraschend mal gewonnen. Aber ich denke mal, du wirst mir zustimmen, wenn ich sage, die 4 werden es am Ende werden. Und auch wenn bei Saarbrücken jetzt alle Alarmglocken wieder klingeln und jetzt auch nach diesem Wochenende wieder, glaube ich ehrlicherweise nicht, dass sie sich da jetzt noch Sorgen machen müssen. Obwohl die Saison trotzdem beschissen für Saarbrücken ist. Dabei bleibt es ja auf jeden Fall. Aber die werden da jetzt nicht mehr unten reinrutschen.
Natürlich. Also die liegen natürlich weit hinter den Erwartungen, brauchen wir nicht drüber diskutieren. Hätte man jetzt auch nach dem Hinspiel des MSV auch nicht erwartet, wo man da 0-0 geholt hat, dass die dann irgendwann nach 30 Spieltagen da auf Platz 16 stehen. Aber im Rückspiel hat man sie ja auch gesehen in Duisburg. Also rein spielerisch brauchen die nicht sich Sorgen machen, abzusteigen. Havelse und Schweinfurt werden vielleicht irgendwie auch irgendwo damit gerechnet haben, ne, dass sie da das ganz schwer haben werden. Ist ja auch so, haben natürlich den einen oder anderen Favoriten ein bisschen ärgern können.
Wie sehr weint dein Herz für Jermaine Jones? Sorry. Ich darf dazu sagen, ja. Fabian ist ein kleiner Jermaine Jones Ultra.
Genau, in erster Linie Schalke-Fan, aber apropos, die haben jetzt übrigens ein Testspiel gegen Schalke in der Länderspielpause am Donnerstag, Schweinfurt. Fahre ich aber nicht hin, weil ich da schon mal war. Haben wir ja auch schon drüber gesprochen, der Mann wird nicht mit in die Regionalliga Bayern gehen, ist meine Befürchtung. Vielleicht macht er es, keine Ahnung. Vielleicht wollte er auch einfach nochmal die Bühne dritte Liga erstmal nutzen für höhere Aufgaben, wer weiß es, aber trotzdem habe ich gerne ein Selfie mit ihm gemacht nach APK beim MSV.
Legendär. Genau, du wolltest zu Havelse was sagen, glaube ich.
Ulm und Aue wollte ich noch
oder so
nennen, genau. Ja, Ulm ist krass, nach wie vor, also doppelter Durchmarsch in beide Richtungen. Hat es auch noch nicht so oft gegeben, gab es schon mal Vereine, glaube ich, ne? Paderborn irgendwann mal.
Ja.
Bin mir gerade nicht sicher. Und Aue ja auch irgendwie eine Konstante der dritten Liga seit Jahren. Schade. Also da ist auch viel passiert drumherum so, finde ich. Aber die Auswärtsfahrt nach Aue gehört eigentlich immer so dazu. Ich habe auch viele MSV-Kumpels, die sagen immer, ja, finde ich schade, wenn die wirklich absteigen. Aber es wird passieren. Also da ist der Abstand dann doch wirklich zu groß. Auch so verrückt die Liga auch ist, da wird man wahrscheinlich keine Serie mehr groß starten und die Teams darüber, wie wir gerade schon gesagt haben, Saarbrücken oder auch ja, Stuttgart 2, Hoffenheim 2, wo ich ein bisschen das Gefühl habe, dass die Saison mehr oder weniger austrudeln lassen. Die haben genug Punkte. Der Abstiegskampf ist entschieden, lege ich mich fest.
Alles klar. Das unterschreibe ich, setze den Stempel drauf und dann würde ich mal sagen, gehen wir rein in den Bundesligaspieltag. Wie immer, ich gehe einmal schnell alle Spiele durch und dann schauen wir mal, was wir besprechen wollen. Es ging am Freitagabend los mit einem rasanten 5-0 der Leipziger gegen Hoffenheim. Zur Pause war die Partie mit 4-0 im Prinzip entschieden. Dann ging es am Samstag weiter mit den Bayern gegen Union. Der Start war ein bisschen holprig. Am Ende haben sie es aber souverän geschafft. 4-0 gewonnen. Sehr viele spannende junge Spieler, die ran durften. Cardoso, Osmani unter der Woche in der Champions League. Ofli und Pavic haben ihr Debüt gegeben. Also Jugend forscht gerade so ein bisschen bei den Bayern. Werder Bremen, wichtiges 1-0 in Wolfsburg und der Unglücksrabe so ein bisschen, kann man sagen. Moritz Jens erst das Gegentor, ja, verursachte ein bisschen zu viel, aber einen Schuss abgefälscht und dann hinten raus noch gelb-rot gesehen. Ein wirklich verrücktes 3-3 gab es zwischen Heidenheim und Leverkusen, obwohl die Werkself zur Pause schon 2-0 vorne war. Aber auch hier unter anderem wieder Robert Andrich verursacht wieder einen Elfmeter. Ich glaube, damit ist das Thema Nationalmannschaft wurde auch nicht nominiert, aber das ist endgültig durch, ist momentan ein bisschen bodenlos, was Robert Andrich spielt. Ebenfalls 3:3 hieß es am Ende im Rhein-Derby zwischen Köln und Mönchengladbach. Allein 3 Tore in den ersten 8 Minuten. Also das ging los wie die Feuerwehr, ein Doppelpack von Jens Kastrop. Am Ende des Tages hat dieser Punkt im 100. Derby Lukas Kwasniok nicht gereicht, um weiterhin Trainer beim FC zu bleiben. 2 Siege in 5 Monaten war jetzt einfach zu wenig. Für ihn übernimmt jetzt ein Co-Trainer René Wagner, werden wir gleich drüber sprechen, definitiv. Im Topspiel gewann der BVB mit 3:2 gegen den HSV, obwohl die Hamburger auch schon 2:0 vorne waren. Metscher verschießt einen Elfmeter, aber Benzibaini zeigt dann, wie man es richtig macht, hat sogar 2 verwandelt. Und da kamen dann ganz spannende News am Sonntag, nämlich, dass Sebastian Kehl und der BVB sich getrennt haben und ein neuer Sportdirektor, haben sie heute schon vorgestellt, mit Nils Ole Boog. Kommt von der SV Elversberg, spannende Personalie, werden wir definitiv gleich drüber sprechen. Und dann gab es am Sonntag noch das Rhein-Main-Duell. Mainz hat gewonnen mit 2:0 gegen die SGE, ein Doppelpack von Paul Nebel. Nathaniel Brown und Nnamdi Collins mussten verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Vor allem für Brown eine bittere Geschichte, weil er ja eigentlich für die Nationalmannschaft nominiert war. Müssen wir mal gucken, wie sich das entwickelt. Die Freiburger haben auf St. Pauli gewonnen mit 2:1. Das 300. Bundesligaspiel von Vincenzo Grifo und am Ende auch ein rauschendes 5:2 für den VfB Stuttgart beim FC Augsburg. So, worauf hast du Bock, Fabian?
Alles gesagt, würde ich sagen. Nein, war Spaß. Ja, turbulenter Spieltag. Also ich habe jetzt die Sonntagsspiele leider nicht gesehen, habe ich mir nochmal eben kurz die Zusammenfassung angeguckt. Da ging der MSV natürlich vor. Aber Samstag, die Konferenz habe ich gesehen. Ja, lass uns mit dem Derby, mit dem rheinischen Derby anfangen, oder?
Ja, ich gebe zu, ich habe an dem Tag logischerweise als Bayern-Fan das Einzelspiel geguckt. Ich habe nur nebenbei, als dann andauernd meine Kicker-App vibriert hat, war immer ein bisschen ratlos. Aber du hast ja, wie gesagt, schildere gern mal deine Erfahrungen aus der Konferenz, du hast ja alles gesammelt gesehen, wie war es für dich, als dann gerade es in diesem Derby losging wie die Feuerwehr?
Ja, Wahnsinn, also auch da, man saß vom Fernseher und hat sich schon angezündet gefühlt, als wenn man live dabei gewesen wäre, da waren ja noch irgendwelche Ansagen von der Kurve von Köln Richtung Spieler und ja, also unfassbar die Atmosphäre da, also die Stimmung unfassbar geil und dann noch so ein Spiel zu sehen als Fan im Stadion oder auch als Zuschauer vor dem Fernsehen. Mega. Ja, also Köln war zum Siegen verdammt, ne? War wahrscheinlich dann, haben wir ja dann auch jetzt schon drüber gesprochen, Schicksalsspiel für Kwasniok hat dann nicht gereicht und dann liegst du nach einer Minute schon 1:0 hinten, ist natürlich heftig. Drehst das Spiel, um es dann, ja, um dann wieder 2 zu kassieren und hinten raus noch ein 3:3 mitzunehmen. Ja, ich denke, Gladbach konnte mit dem Punkt am Ende ganz okay leben. Die werden nicht absteigen. Habe ich auch schon mal vor ein paar Wochen gesagt. Die werden ihre Punkte noch holen. Spielen, glaube ich, jetzt zu Hause gegen Heidenheim. Und ja, Köln steht eigentlich auch so ganz schlecht, meiner Meinung nach, nicht da. Klar, sind nur 2 Punkte auf Platz 16 und lange nicht gewonnen. Aber da jetzt so die Reißleine schon zu ziehen, halte ich für falsch. Weiß nicht, wie du es siehst.
Ja, es sind halt 2 Siege in 5 Monaten. Ich habe es halt gerade gesagt. Ich bin so ein bisschen dazwischen tatsächlich. War auf der einen Seite, das habe ich, glaube ich, vor 2 Wochen auch schon mal gesagt, ich habe schon am Anfang der Saison meine Zweifel darüber geäußert, ob Lukas Kwasniok wirklich die Qualitäten für die Bundesliga hat. Ne? Ist seine erste Bundesliga-Station. Dennoch war ich natürlich überrascht, wie sie losgelegt haben. Und man muss hinten raus sagen, sie haben am Anfang auch einfach ein bisschen überperformt, weil ich fand den Kader, gerade im Vergleich zum HSV, ich fand den nicht so gut. Das siehst du jetzt auch in dieser Saison mittlerweile. Und jetzt sage ich aber hinten raus, und da stimme ich dir dann wiederum zu, dass er im Prinzip über lange Zeit, über die letzten Monate, das Maximum rausgeholt hat. Wahrscheinlich wirst du dann aber trotzdem von der sportlichen Führung ein bisschen dazu gezwungen, weil nochmal, 2 Siege in 5 Monaten, das ist einfach zu wenig. So, und da entsteht vielleicht der Gedanke, wie gesagt, jetzt ist auch Länderspielpause, wenn du nochmal was ändern willst, dann musst du es jetzt ändern und dann kann ich es irgendwo, wenn du die nackten Zahlen dir anguckst, kann ich es irgendwo auch nachvollziehen. Es gab ja da noch ein anderes Thema, ich habe irgendwo Medienberichte gesehen, dass ja wohl Lukas Kwasniok auch ein schwieriges oder nicht so gutes Verhältnis zur Mannschaft hatte, wie jetzt beispielsweise Co-Trainer René Wagner. Deswegen übernimmt er jetzt ja auch. Weiß jetzt natürlich nicht, wie viel da dran ist. Das ist jetzt reine Spekulatius. Aber.
Ja, wurden ja, glaube ich, auch. Oh, sorry.
Nee, erzähl ruhig.
Ich sage, wurde ja, glaube ich, auch irgendwie so ein Post von Said El Mala, wurde da irgendwie auseinandergepflückt, auch in diese Richtung. Verhältnis Mannschaft, Trainer und so weiter. Aber ja, die Aussagen nach dem Spiel waren ja dann von Kessler und Co. waren ja dann schon klar zu deuten, in welche Richtung es wahrscheinlich gehen würde, auch wenn Kwasniuk da noch pfeifend mit Sonnenbrille gefühlt, locker ja, mit Rucksack und Sonnenbrille ankam und noch nach einem Picknick gefragt hat. Er wird damit gerechnet haben, in welche Richtung es gehen wird. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich als Schalke-Fan bin froh, dass er nicht bei uns gelandet ist vor der Saison. Vor der Saison hätte ich mir ihn gewünscht, hätte ich gesagt, sofort. Aber ist, glaube ich, auch, also ich mag ihn eigentlich so vom Typ her, aber andererseits hat er ja auch immer wieder kuriose Aussagen zum Teil getroffen und ja, war noch voll und ganz von sich überzeugt, ne? Er wäre noch der richtige Mann am richtigen Ort, nach wie vor, bla bla bla. Letzten Endes, ja, kommt auf die Ergebnisse drauf an und die haben zuletzt nicht gestimmt oder seit langem nicht gestimmt. Und auch da, ne, der gute Start alleine reicht dann auch nicht als Aufsteiger. Wie du schon sagst, der Kader ist dann vielleicht auch nicht stark genug. Trotzdem mutig, finde ich, zu dem Zeitpunkt der Saison dann auch auf den Co-Trainer zu setzen und nicht Friedhelm Funkel anzurufen oder wie auch immer.
Kann ja noch kommen, ne? Aber so viele Spieltage sind dann auch nicht mehr. Und dennoch, auch wenn wir jetzt sagen, dass qualitativ der Kader vielleicht nicht ganz so prickelnd ist, wie viele vor der Saison dachten, spielerisch, und das siehst du auch in den letzten Wochen, es sieht nicht so schlecht aus. Ne? Auch in diesem Spiel wieder. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass du wie zum Beispiel jetzt zu Wolfsburg oder teilweise Werder Bremen jetzt die letzten Wochen, gut, jetzt holen sie endlich mal die Ergebnisse, oder Heidenheim will ich jetzt gar nicht unbedingt sagen, der Vergleich wäre nicht gut, aber Gladbach teilweise über mehrere Wochen, wo du auch wirklich gesagt hast, boah, wie die Fußball spielen, das kannst du dir nicht angucken. Das hast du bei Köln eigentlich in dieser Saison bisher nie so wirklich gehabt, muss man ehrlicherweise dazu sagen.
Nee, also ich kann mich jetzt auch nicht erinnern, dass sie mal irgendwie richtig krass abgeschlachtet wurden oder mal komplett chancenlos waren, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Aber ja, deswegen sind ja auch, waren die Meinungen ja auch ziemlich gespalten, ne, unter den Fans. Ich glaube, gefühlt die Hälfte sagt, behalt den, die andere sagt, weg mit dem. Wie gesagt, ich weiß halt nicht, ne, man wollte vor der Saison nur den Klassenerhalt erreichen, man steht über dem Strich, klar sind nur 2 Punkte auf Platz 16, aber 5 auf dem direkten Abstiegsplatz und du bist ja auch immer noch auf Tuchfühlung zum, in Anführungszeichen, Tabellenmittelfeld, wenn es das überhaupt gibt. Deswegen weiß ich nicht, ob es vielleicht doch irgendwie zu voreilig war. Ich hätte mir gewünscht, wenn er noch geblieben wäre. Und klar, Co-Trainer hin oder her, der war ja, glaube ich, auch unter Baumgart damals schon da. Korrigiere mich sonst, ich meine schon.
Ich glaube schon.
Ja, stand jetzt aber auch noch nicht in vorderster Front und dann auch bei so einem unruhigen Club wie dem FC, wo auch immer was los ist. Ich bin gespannt. Nicht, dass dann nachher doch noch ein Feuerwehrmann her muss.
Friedhelm Funkel wartet auf den Anruf. Und dementsprechend gehen wir mal zu der anderen Personalie an diesem Wochenende, die deutlich überraschender war, glaube ich. Und zwar, dass dann am Sonntagmittag, früher Nachmittag bekannt wurde, dass Sebastian Kehl und der BVB sich getrennt haben. Und zwar auch ab sofort. Er war seit 2022 Sportdirektor, ich glaube seit 2018 Leiter der Lizenzspielerabteilung, meine ich. Und sein Nachfolger, ich habe es ja eben gesagt, Nils Ole Boog, neuer Sportdirektor, kommt von der SV Elversberg. Auch ein krasser Move, ne? Also fangen wir vielleicht mal mit Nils Ole Boog an. Man redet ja viel über Elversberg, ne, und lobt immer die Arbeit, vollkommen egal, die müssen immer in jedem Halbjahr im Prinzip ihre besten Spieler abgeben und es kommen direkt die passenden hinterher, ne? Aber dazu hatte man nie so einen wirklichen Namen vor Auge, ne? Und das ist dieser Nils Ole Boog und der ist jetzt Sportdirektor beim BVB. Das ist schon ja, krass, verrückt, ne?
Also ich glaube schon, dass jetzt ihn seit letztem Jahr, wo Elversberg dann Relegation gespielt hat gegen Heidenheim und der dann da auch schon ja, als erfolgreicher Manager betitelt wurde, ihn viele auf dem Schirm haben. Er war ja dann auch immer mal wieder irgendwo im Gespräch, auch in Gladbach nach dem Wirkusende und so weiter und so fort. Also mir war schon klar, dass er irgendwann wahrscheinlich den Sprung nach oben schaffen wird, dass er jetzt direkt zum BVB gelingt. Hätte ich jetzt nicht unbedingt erwartet. Ich habe natürlich auch noch mal ein bisschen geguckt. Der ist gebürtig aus Westfalen sogar. Hat übrigens auch mal beim MSV gespielt.
Oh, okay.
In die erste Liga mit aufgestiegen damals sogar. Und ist dann zurück nach Aalen gegangen, da der kommt da aus Beckum, die Ecke, Westfalen. Deswegen wird er wahrscheinlich auch nicht lange gezögert haben. Ja, aber er hat auf jeden Fall da einiges bewegt, ne? Ich könnte jetzt tausend Namen nennen, Wolte Maale-Wanner, Aslani, Ebnu Talib, Petkoff, alle aus dem Hut gezaubert, stark gemacht, verkauft, gutes Geld verdient. Und ja, man darf halt gespannt sein, ob er im Gegensatz zu seinem ehemaligen Erfolgstrainer, der ja dann eine Liga höher gescheitert
Ja.
ist, den Weg nach oben irgendwie schaffen kann. Ich würde es ihm wünschen, weil er ist auch ein sympathischer Typ. Ja, schauen wir mal. Ist halt was anderes als im beschaulichen Saarland.
Ja, auf jeden Fall sind ein paar Scheinwerfer mehr da. Sebastian Kehl, vielleicht dazu noch auf ein Wort. Ich finde die Entscheidung, wenn man mal näher drüber nachdenkt, gar nicht so überraschend. Ich finde sie überraschend, dass das jetzt quasi ab sofort gilt. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass es jetzt keine persönlichen Hintergründe oder so hat. Man weiß es ja nie, aber ich gehe jetzt mal nicht davon aus. Man muss ja dazu sagen, wenn du dir die ganzen Jahre im Prinzip mal anguckst, ist für mich Sebastian Kehl jetzt mal krass formuliert als Sportdirektor total überbewertet worden. Gerade wenn du dir die letzten zwei Transfersommer anguckst, das hat konsequent, egal wen er geholt hat, es hat konsequent nicht funktioniert. Dann gab es ja noch mit diesen, ja, ich will nicht sagen Streit, aber ne, dieses Geklüngel um den Posten von Lars Ricken, also um den Posten als
Machtkampf.
ja, um den Posten als Geschäftsführer Sport, den ja Sebastian Kehl eigentlich haben wollte, weil er dachte, ja, ist nächster logischer Karriereschritt, kam dann aber nicht. So, und all in all, ich weiß nicht, ich hatte immer ein ganz komisches Gefühl. Sebastian Kehl auch gerade in den letzten Wochen immer wieder mit komischen Aussagen gekommen. Ehrlicherweise auch natürlich, wir haben letzte Woche, habe ich, glaube ich, wer war denn da? Mit Nico? Oder vor 2 Wochen, als die Thematik Julian Brandt aufkam, haben wir da schon gesagt, natürlich ein Risiko, dass die mit dem nicht verlängern, auch ein bisschen, aber ansonsten aus meiner Sicht absolut verständlicher Gedanke. Und so würde ich das quasi jetzt auch auf Sebastian Kehl projizieren. Also mutige Entscheidung, ist ein Risiko, aber jetzt so aus der ersten Intuition heraus finde ich die Entscheidung ehrlicherweise nachvollziehbar.
Ja, gehe ich mit. Ich gehe auch mit dem Zeitpunkt mit. Also der war für mich auch das einzig Überraschende jetzt. Ich hatte die Berichterstattung ja auch ein bisschen verfolgt und war jetzt auch nicht, Gott weiß wie, überrascht, dass er jetzt dann nicht mehr weitermachen darf. Aber wie du jetzt gerade schon gesagt hast, ne, also er hat sich trotzdem immer weiter hochgearbeitet. Ne? Ist seit 2002, glaube ich, wo er dann damals aus Freiburg dahin gegangen ist. Im Verein sind 24 Jahre und ist auch nicht immer ganz so einfach, wenn man so als alter Publikumsliebling und Führungsspieler wie auch immer, dann in diese Schiene geht und da Verantwortung übernehmen muss. Dafür war er echt lange da und hat natürlich auch erfolgreiche Zeiten miterlebt, sowohl als Spieler als auch jetzt in verantwortlicher Position. Was ich nur witzig fand, war ja wirklich auch jetzt auch schon mal aufgekeimt, dieses Gerücht, das jetzt auch wieder entfacht ist, im HSV, dass er da eventuell Nachfolger von Stefan Kuntz werden könnte und verrückterweise dann genau nach dem Spiel gegen Hamburg ist er weg. Und ja, also ich fand ihn, wie gesagt, ich bin Schalke-Fan, kann ich jetzt nochmal zum dritten Mal sagen, war nie mein Lieblingsspieler, aber ja, ist halt trotzdem irgendwie eine Vereinslegende dort. Und ja, irgendwann ist dann auch für die wohlverdientesten Spieler und Funktionäre mal Feierabend. Deswegen ja, wird auch er sicherlich mal irgendwann einen Tapetenwechsel vornehmen. Und ich kann mir vorstellen, dass er dem Geschäft trotzdem treu bleibt.
Ja, auf jeden Fall. Also, auch wenn ich jetzt sage, aus meiner Sicht bis hierhin war er als Sportdirektor eher überbewertet, aber das muss ja nicht so bleiben. Also, wie gesagt, beim HSV Why not? Vielleicht wird man an gewisser Stelle auch irgendwann ein bisschen betriebsblind. So kann ja auch sein, ne? Und dann geht er zu einem ganz anderen Verein irgendwo vollkommen weg, auch von diesem Druck jetzt immer sagen zu müssen, boah, BVB-Legende, langjähriger Kapitän und so weiter. Und jetzt ist er einfach vielleicht in Zukunft mal bei einem ganz anderen Verein und kann da relativ in Ruhe seinen Job machen und vielleicht wird das dann auch gut. Möglicherweise. So alt ist er ja noch nicht, ne? Also das hat ja auch noch eine gewisse Zukunft durchaus vor sich.
Auf jeden Fall. Mitte 40, glaube ich. Wenn überhaupt. Doch, die ist er. Aber ja, ich bin gespannt, wo er landet und ja, wie sich auch Nils Ole Boog dann beim BVB schlagen wird. Verrückt.
Ja, wird extrem spannend. Wollen wir vielleicht noch eine Sache aus diesem Spieltag rausgreifen? Werder Bremen, wirklich unfassbar wichtiger Sieg. Man kann auch sagen, vielleicht ein wenig glücklich, weil Wolfsburg, finde ich, gar nicht so schlecht gespielt hat. Aber, boah, was macht den Wölfen überhaupt noch Mut? Also das ist so das Tottenham Hotspur-Phänomen. Liebe Grüße an den Kollegen Nico Manstein. Ich habe mich gestern mit ihm auch, gestern Abend, wir haben uns beide gegenseitig ausgeheult über unsere Vereine. Haben uns quasi gestern Nacht auf Discord zusammengeschaltet und haben gegenseitig die Highlights von unseren beiden Lieblings- bzw. Slash-Hass-Vereinen gerade gezeigt, wo man am Wochenende jetzt wieder überall Fehler gemacht hat. Liebe Grüße, Tottenham hat 3:0 zu Hause verloren gegen Nottingham Forest. Nachdem du unter der Woche gegen Atletico fast noch das Wunder in der Champions League geschafft hättest. Da gab es übrigens auch einen Busempfang. Ne? Also ist nach hinten losgegangen, kann man, glaube ich, so sagen. Ja, aber kommen wir zurück zu diesem Spiel. Werder Bremen, raus aus dem Abstiegskampf, Fragezeichen. Und was machen wir mit Wolfsburg?
Ja, raus noch nicht, aber auf jeden Fall einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt gegangen. Muss man sagen, die Entscheidung, Daniel Thun zu verpflichten, scheint sich doch als richtig herauszustellen. Hätte ich ehrlich gesagt nicht unbedingt erwartet, weil er auch noch nie in der Bundesliga trainiert hat und gefühlt auch jeden Spieltag gesagt hat, ich bin endlich Bundesliga-Trainer, ich freue mich. Ja, jetzt liefert er. 3 Siege aus den letzten 4 Spielen. Wichtige Duelle gewonnen, direkte Duelle gewonnen. Und ja, Werder Bremen gehört in die Bundesliga, wollen wir nicht drüber diskutieren. Haben jetzt, glaube ich, 28 Punkte oder sogar 29, 28, ne? Ja, ist natürlich auch noch lange nicht durch das Thema, aber ja, die haben ja, glaube ich, auch irgendwie Probleme mit den Fans gehabt, die dann irgendwie nicht rein konnten.
Ja, ja.
War ja auch noch so ein Thema am Samstag. Aber letzten Endes scheint es in die richtige Richtung zu gehen und ja, ich hoffe oder ich denke, dass sie am Ende über dem Strich stehen. Trotzdem muss man dann da auch vielleicht die eine oder andere Sache neu sortieren. Genau.
Ja,
Wolfsburg.
Genau, es sind 8.
Oder wolltest du erst?
Ja, ich wollte nur sagen, es sind genau 28 Punkte. Also noch 4 Punkte auf St. Pauli. Ist jetzt auch noch nicht herausragend viel, ne? Aber zumindest ein bisschen. Und auf Wolfsburg, zu denen kannst du jetzt was sagen, sind es immerhin 7 Punkte, aber schon.
Ja, da wird die Luft langsam dünner. Also echt Wahnsinn. Hätte ich auch nie für möglich gehalten. Ich meine, die hatten ja immer schon mal Saisons, wo die so im unteren Drittel dann standen und nicht Fisch, nicht Fleisch irgendwie am Ende abgeschnitten haben. Aber ja, wie so eine Saison dann läuft. Also normal kann man sagen, kann ich auch nochmal auf Schalke zurückblicken damals. Mit so einer Mannschaft kann man und darf man nicht absteigen. Aber genau das ist das Problem, ne? Falsch zusammengestellt und dann kommt es in so einen Negativlauf. Triffst vielleicht nicht die cleversten Trainerentscheidungen zwischendurch und jetzt mit Dieter Hecking, der ja schon mal mit einem VfL abgestiegen ist, vor nicht allzu langer Zeit. Ich glaube, da spricht nicht mehr allzu viel dafür. Trotzdem glaube ich irgendwie und befürchte ich als traditioneller Fußballfan, dass sie sich noch irgendwie in die Relegation retten und dann am Ende doch wieder drin bleiben.
Das hatten wir ja schon mal. Ist schon einige Jahre her, ne? Aber so,
zweimal.
Zweimal. Stimmt. Ja.
Kiel und Braunschweig, ne?
Oh, stimmt. Braunschweig war ja mal. Oh, holy shit. Ja, okay. Ich bin kein besonders großer Fan der Relegation, aber für Braunschweig. Apropos, weißt du, also jetzt nicht apropos Braunschweig, sondern wir hatten ja jetzt das Niedersachsen-Derby in der zweiten Bundesliga. Hannover hat knapp mit 1-0 gewonnen. Was hältst du von der Idee? Jörg Schmadtke ist wieder frei. Hast du es mitgekriegt?
Ja, nach 3 Monaten.
Ja, stark, ne?
Herzlichen Glückwunsch.
Was, wäre doch eine Option, ne, für Wolfsburg, oder?
Mit Sicherheit. Aber ich glaube, er hat irgendwie Christian Tietz entlassen wollen oder so, hatte ich jetzt heute noch irgendwo gelesen. Das soll mit der Hauptgrund gewesen sein, warum er da jetzt weg ist, so nach kurzer Zeit. Ich weiß nicht, also Jörg Schmadtke ist ein schwieriger Typ.
Ja, ich glaube, da bist du nicht der Einzige, der das sagt. Also wie gesagt, kam erst Anfang Januar und er hatte einen Vertrag bis Februar 2029. Im Kicker stand drin, dass er bisher 8% seiner Amtszeit absolviert hat.
Ja, kann man mal so machen.
Ja. Gut.
Unglaublich.
Ja, Wahnsinn. Gut, wollen wir den Spieltag einfach mal zumachen und kommen wir zu unseren Fails der Woche. Fabian, wen hast du uns da rausgesucht? Was für eine Aktion oder Aussage, whatever.
Ja, ich hatte jetzt tatsächlich, wir hatten jetzt schon drüber gesprochen, über Moritz Jens. Ne? Hm. Vorhin, den hast du schon erwähnt, den hatte ich tatsächlich als Pechvogel. Ja, und Fail der Woche irgendwie rausgesucht und wollte auch auf Wolfsburg zu sprechen kommen, haben wir jetzt schon größtenteils. Ja. Da geht's runter und drüber. Ich weiß nicht, was ich zum VfL Wolfsburg noch sagen kann. Und zu Moritz Jens, der eigentlich ein guter Innenverteidiger ist, meiner Meinung nach. Mit gutem Bundesliga-Format. Nee, VfL Wolfsburg, ich glaube, ich habe alles dazu gesagt. Tut mir leid. Die sollen absteigen. Punkt.
Okay, nehmen wir so mit. Ich hoffe, lieber Nico, du hast das jetzt nicht gehört. Kommen wir zu meinem Fail der Woche. Ich habe Knut Kircher genommen.
Oh.
Bevor ich zur eigentlichen Sache komme, beschreibe ich kurz mal das Drumherum. Also Knut Kircher, Weltklasse, Schiedsrichter und so weiter. Aber seitdem er in Amt ist, und da möchte ich übrigens auch mal Alex Feuerherd mit reinziehen als, ja kann man ja sagen, Pressesprecher der DFB-Schiedsrichter. Die Kommunikation allgemein ist eine Vollkatastrophe. Was den VAR angeht, es gibt keine Verbesserung. Die Schiedsrichter werden qualitativ schlechter. Das muss man einfach ganz klipp und klar so sagen. Und wenn ich jetzt mal in den Sommer gucke, wo ein Patrick Ittrich, ein Dennis Aitekin aufhören, zwei Schiedsrichter, die auch Fehler machen, aber die eine gewisse Aura haben, die für etwas stehen, die auch für Fehler gerade stehen und die einen natürlichen Umgang damit haben, dann habe ich riesige Sorgen, wie es in den nächsten Jahren, wenn wir diese zwei Charaktere verlieren, wie es dann um die deutsche Schiedsrichtergilde bestellt ist. Wenn du dir jetzt auch schon die erfahrenen Schiedsrichter anguckst, Daniel Siebert zuletzt war international nicht so gut, jetzt unter der Woche Tottenham gegen Atletico hat er gut gepfiffen. Aber wenn du dir auch mal anguckst, Christian Dingert, auch einer der erfahrenen Schiedsrichter, massiver Fehler beim Spiel Leverkusen gegen Bayern. Tobias Stieler jetzt am Wochenende war auch nicht das erste Mal, wo er da den klaren Elfmeter, der dann keiner war, weil im Vorfeld es ein Foul gab, aber an sich hätte er dieses Foul im Strafraum bei Mainz gegen Frankfurt, hätte er sehen müssen. Und wenn ich mir dann so ansehe, selbst die erfahrenen Schiedsrichter aktuell wirklich aus meiner Sicht sehr schlecht unterwegs. Und dann noch so Leute wie Dr. Florian Exner, wie ein Robin Braun, der in der zweiten Liga jetzt mehrfach gepatzt hat. Ja, und du winkst schon ab, ne? Letzte Woche Schalke gegen Dzeko war das, ne? Das war doch Dr. Robin,
genau.
Dr. Robin Braun, oder?
Genau. Ja, und wie gesagt, also wenn jetzt auch, ich weiß jetzt nicht, wie groß die Altersspanne ist, wenn die beiden genannten jetzt aufhören, ob dann die, die jetzt die Ältesten sind, auch noch ein paar Jahre haben. Ich glaube schon, ne? Die sind dann auch noch nicht so alt, dass sie jetzt dann auch schnell Richtung 48 und drüber kommen, oder?
Ich kann ja mal schnell gucken. Christian Dingert würde ich jetzt beispielsweise, ja, der könnte durchaus, der ist, ja, der ist 45. Wer ist noch dabei? Tobias Welz. Der, ja, der ist 48. Hört der nicht auch im Sommer auf? weiß nicht, bin mir gerade nicht.
Ja, muss der dann wahrscheinlich.
Und Tobias Stieler, ja, Tobias Stieler ist 44 und Daniel Siebert müsste noch ein bisschen jünger sein, meine ich mal.
Ja, siehst du,
der ist 41 immerhin. Also er hat noch ein paar Jahre.
Würde ich damit sagen, dann hast du jetzt die nämlich noch ein paar Jahre, bis die dann wirklich auch sagen, ich höre auf oder ich muss aufhören. Die jetzt nicht so gut zuletzt unterwegs waren. Aber ja, ich bin da bei dem ganzen VR-Thema. Da dreht sich bei mir alles um.
Ja, und da komme ich.
Ist einfach so.
Da komme ich im Übrigen eigentlich noch, das war nur die Vorrede, tut mir leid, habe ich jetzt schon viele Minuten mitgefüllt. Aber das, was das Ganze jetzt sozusagen zu, bei mir dafür gesorgt hat, dass das Fass jetzt endgültig voll ist. Knut Kircher hat letzte Woche ein Interview in der Süddeutschen Zeitung gegeben. Hast du daraus was gelesen oder so Zitate mitbekommen?
Tatsächlich nicht, ne.
Ich habe ein Zitat gesehen, wo ich schon zum ersten Mal in die Luft gegangen bin. Nämlich, er sagte, wenn ich immer höre, der VAR muss den Fußball gerechter machen, dann kriege ich noch mehr graue Haare, als ich ohnehin schon habe. Das kann der VAR gar nicht. Also, da dachte ich mir ehrlicherweise, warum machen wir das? Gut, Kölner Keller kannst du abschließen, Technik kann abgeholt werden, machen wir morgen. Tschüss. Ich verstehe den Gedanken zu sagen, mit dem VAR, es gibt keine hundertprozentige Sicherheit, weil da sitzen immer noch Menschen mit unterschiedlichen Sichtweisen, unterschiedliche Interpretationen und so weiter. Das hat Knut Kircher auch gesagt, da stimme ich ihm zu. Aber dieser Satz, vielleicht hat er es auch falsch formuliert. Habe ich nämlich auch schon mehrfach drüber nachgedacht. Aber er sagt hier wirklich, der VAR kann den Fußball nicht gerechter machen. Dann ist das ja, vor allem verstehe ich da nicht, die Schiedsrichter in der Bundesliga, wenn sie darauf angesprochen werden, die sagen selbst, ja, der VAR macht den Fußball gerechter. Du hast am Ende der Saison immer die Auswertung vom DFB, wie viele Fehlentscheidungen es gegeben hätte, wenn die nicht korrigiert geworden wären. Und das sind immer positive Bilanzen. Und da hast du am Ende immer dieses Fazit, der VAR lohnt sich. Und dann setzt sich aber der Schiri-Boss in ein Interview und sagt, der VAR macht den Fußball gar nicht gerechter, das kann er gar nicht. Hä?
Also, dann schaff ihn bitte ab.
Also, bin ich der Einzige, der da irgendwie verwirrt ist oder der das nicht versteht? Oder wie gesagt, vielleicht wollte Knut Kircher auch was ganz anderes sagen und der hat das falsche Wording benutzt, aber was?
Ja, dieses VR-Thema, es bleibt leidig. Wir können wahrscheinlich jede Folge darüber sprechen, werdet ihr wahrscheinlich auch tun hier.
Ja, natürlich.
Lass uns froh sein, dass wir, wenn wir unserer Arbeit nachgehen, den noch nicht zu spüren bekommen, ne?
Ja, auf jeden Fall. Eine Sache, und dann gehen wir weiter noch. Er sagte nämlich auch, wir müssen wieder akzeptieren, dass es 80-20 oder auch 70-30 Entscheidungen gibt, die der Schiedsrichter auf dem Feld trifft, bei denen der VAR nicht. Aber das ist doch schon seit Jahren die Vorgabe. Ich denke mir immer so, aber da kann man ja den Verein und den Spielern keinen Vorwurf machen, weil er, glaube ich, so sinngemäß auch gesagt hat, das müssen die Vereine akzeptieren. Aber die Vereine akzeptieren das doch. Die Linie haben doch die Schiedsrichter verschoben und nicht die Vereine. So, also, das war doch immer schon die Maßgabe. So, und wenn die Linien da verschoben wurden, dann lag es am deutschen Schiedsrichterwesen oder vielleicht auch international, dass die Schiedsrichter diese Linie da dann verschoben haben. Aber dann wäre es ja seine Aufgabe gewesen, da einzugreifen, schon viel früher und da nicht zu sagen, ja, das müssen die Vereine endlich mal akzeptieren. So, also, ich finde dafür keine Worte mehr. Oder ich zitiere jetzt gerne mal Giovanni Trapattoni.
Ich habe fertig.
So.
Da möchte ich auch gar nicht mehr viel mehr noch dazu sagen. Also ist, wie gesagt, VAR, bitte abschaffen. Noch öfter sollte der Stecker gezogen werden wie letztens in Münster.
Kommen wir zu den schönen Dingen. Ehrenmann, Ehrenfrauen der Woche. Fabian, wen hast du da für uns?
Ja, ich habe tatsächlich mal Rami Benzebaini gewählt, weil er, ja, hat jetzt nicht mitgerechnet, weiß ich, weil er ein unterirdisch schlechtes Spiel in Bergamo gemacht hat und komplett alle den Hammer rausgeholt haben, drauf gedroschen haben und gesagt haben, du bist quasi schuld, dass wir hier rausgeflogen sind oder aus Fansicht jetzt. Ja, und dann hat er jetzt zumindest mal wieder ein Erfolgserlebnis feiern dürfen, auch wenn es nur vom Elfmeterpunkt war. Zwei Dinger reingeschweißt, den BVB zum Sieg geführt. Ja, reicht tatsächlich schon, um mein Ehrenmann zu werden.
Ja, aber immerhin, also auch wieder Elfmeter schießt, immer wieder. Ist nicht so wie Harry Kane, aber auf eine andere Art und Weise sehr souverän und das als Außenverteidiger, also not bad.
Nicht selbstverständlich, fand ich auch. Und in dem Fall auch spielentscheidend nach dem ersten verschossenen Elfmeter. Wahrscheinlich wird er auch mal glücklich wieder nach Hause gefahren sein und gesagt haben, Fußball ist doch nicht so blöd und unfair.
Ja, durchaus.
Deiner denn?
Ich habe mich für Hansi Flick entschieden. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Er hat ja angekündigt, der FC Barcelona wird sein letzter Club bzw. sein letzter Trainerjob sein. Er hat noch Vertrag bis 2027. Es kann durchaus sein, dass es darüber hinaus noch weitergeht. Also Hansi Flick hat nicht gesagt, wenn mein Vertrag ausgelaufen ist, dann höre ich auch auf. Also vielleicht macht er ja sogar noch weiter. Aber schon krass, das zu sagen, dass er schon so in die Zukunft denkt und sagt, okay, Barcelona, hier werde ich meine Trainerkarriere, wann auch immer das sein wird, werde ich beenden. Und dann möchte ich das kurz einfach mal würdigen, ne? Also natürlich auch als Bayern-Fan, was er da geleistet hat, ne? Auch mit der Nationalmannschaft. Das Thema mit den Graugänsen holen wir jetzt nicht wieder raus. Aber beeindruckend, bei den Bayern alles gewonnen, auch in Barcelona macht er bisher einen überragenden Job. Ja, wirklich, der wird diesem Geschäft fehlen und ist, glaube ich, einer, der massiv unterschätzt wird. Und ich glaube, es ist auch so einer, der, wenn er bei Barcelona aufhört, der international durchs große Tor gehen wird und der vielleicht in Deutschland ein bisschen in Vergessenheit geraten wird, obwohl er bei den Bayern alles gewonnen hat. Das ist irgendwie so mein Gefühl, weil ich glaube, vielleicht dafür ist die Nationalmannschaft, so wie es hinten raus dann schiefgelaufen ist, ist, glaube ich, vielleicht zu sehr präsent hier.
Leider ja, leider ja. Und Barcelona verfolgen dann vielleicht auch nicht so viele mehr mit, wie jetzt noch, als er Nationaltrainer war, Pipapo. Aber trotzdem, er hat es dann auch aus der zweiten Reihe nach ganz oben geschafft. Davor kann man echt nur den Hut ziehen. Und ja, mit dem Sprungbrett Bayern dann nochmal den Sprung nach Barcelona geschafft. Ja, finde ich gut. Ich hatte erst überlegt, tatsächlich Frank Schmidt zu nehmen. Ich glaube, da war aber schon, die Entscheidung war schon in der Vorwoche, ne, wo der gesagt hat, ich bleibe in Heidenheim, deswegen habe ich mich dann nicht für Frank Schmidt entschieden.
Kann man aber auch nicht viel verkehrt machen. Gehen wir mal schnell noch in die Ist-noch-was-Kategorie. Ich habe noch ein paar Sachen zum Thema Nationalmannschaft. Fangen wir mal an mit dem Auswärtstrikot. Und das werden sie dann natürlich tragen. Ja, das war jetzt ein bisschen laut.
Sehr
Ich habe
cool.
mich selbst erschrocken. So ein bisschen. Ja. Es ist weiß, dunkelblau, türkis. Am Anfang hat es mir ganz gut gefallen, bis ich dann das Video mit Carsten Lindemann von der CDU gesehen habe, wo er dieses Trikot trägt, den Ball hochhält und sagt, dass er das Trikot ja, oder dass ihn das Trikot sehr an die CDU erinnert. Da dachte ich mir dann, war der Fun-Faktor dahin. Wie findest du es?
Ich finde es eigentlich ganz schön, muss ich sagen. Also ist mal wieder was anderes, ne? Ich bin tatsächlich nie der Typ gewesen, der sich jedes Nationaltrikot gekauft hat. Im Gegenteil, ich glaube, ich habe mein letztes 2006 gehabt.
Oh!
Von der Heim-WM. Danach nur noch irgendwelche gesponserten Tippspiel-T-Shirts. Weißt du, was ich meine? Nee, aber ich finde es schön. Also ich weiß nicht, ob ich es mir kaufen würde, wahrscheinlich eher nicht. Aber man hat da ein bisschen Abwechslung drin. Und man hatte da ja auch schon verschiedenste Farbkombinationen in den letzten Jahren mal ausprobiert. Und da finde ich, würde ich es eher oben ansiedeln im Vergleich zu anderen, die wir davor schon mal so hatten.
Ja, auf jeden Fall, man darf ja nicht vergessen, auch das letzte Auswärtstrikot von Adidas. Ja, also insofern nochmal kann
Stimmt.
ich mir durchaus vorstellen, dass die Verkaufszahlen aufgrund dessen ganz besonders nochmal in die Höhe gehen werden. Einfach aus Nostalgiegründen. Ich weiß es ehrlicherweise noch nicht so richtig. Also von Tag zu Tag finde ich es irgendwie schöner. Aber so den Punkt erreicht, wo ich sage, ah, ich muss es mir unbedingt kaufen. Vielleicht werde ich doch noch irgendwann schwach, aber nee, das ist, glaube ich, Nee, da ist die Begeisterung, glaube ich, bei mir nicht groß genug. Obwohl ich, also ich verstehe, warum Leute das toll finden irgendwo. So im Dunkelsten kann ich das nachvollziehen. Aber ja, hält sich trotzdem bei mir etwas in Grenzen. Aber wollen wir mal...
Wart mal ab, bis der sportliche Erfolg am Ende feststeht bei der WM, dann hat es jeder gekauft.
Ja gut, dann ist einfach. Wollen wir mal kurz nochmal noch auf den DFB-Kader gucken. Es wurde ja wieder fleißig nominiert. Felix Metscher und Alexander Pavlovic wurden zwar nominiert, sind aber beide nicht dabei, verletzungsbedingt. Dafür wurde jetzt Angelo Stiller und Chris Führich nachnominiert. Ansonsten, ich habe mal ein paar Namen aufgeschrieben, die ich spannend finde. Nathaniel Brown, Jonas Urbich natürlich, aus meiner Sicht voll verdient. Antonio Rüdiger, ja, gerade ein bisschen schwieriger Charakter in sämtlicher Hinsicht. Lennart Kahl ist dabei, hoch verdient. Leroy Sané auch wieder dabei. Pascal Groß, ne, macht es bei Brighton ganz gut und bekommt jetzt wieder die Chance. Wenn man mal bedenkt, wie er von Dortmund weggegangen ist, hätte man damit nicht unbedingt rechnen können. Anton Stach finde ich hochverdient. Der fliegt immer so ein bisschen in Deutschland unter dem Radar, aber der spielt richtig stark in Leeds. Also schaut euch mal an, wie der da die Freistöße vor allem reinklöppelt. Das ist der Wahnsinn. Ansonsten Kai Havertz, lange Zeit verletzt gewesen. Kevin Schade spielt eine ordentliche Saison bei Brentford. Dennis Undav, die Diskussion war riesig. Und am Ende des Tages habe ich so das Gefühl, dass die Diskussion vollkommen umsonst war, weil natürlich ist er dabei. Und Nick Woltemade, der stark bei Newcastle losgelegt hat, aber die Kritik da an ihm auf der Insel wird mittlerweile auch größer. Wer war für dich am überraschendsten und gibt es jemanden, den du vermisst oder jemanden, den du nicht mitgenommen hättest? Man muss ja dazu sagen, ne, zwei Testspiele, Schweiz, Ghana, und das ist jetzt hier noch nicht das finale Aufgebot, logischerweise.
Genau. Wäre jetzt auch mein erstes Argument gewesen, die Leute, die jetzt schon wieder auf die Barrikaden springen und so tun, als wären es schon der finale WM-Kader, sollen auch mal bitte ruhig sein. Werden ja auch immer noch ein paar Sachen ausprobiert. Ne? Du hast noch ein paar Testspiele, deswegen kann sich Julian Nagelsmann dann da auch immer noch Bilder von Leuten machen, wo er es vielleicht für nötig hält. Antonio Rüdiger, ja, hat viele Schlagzeilen außerhalb des Platzes geschrieben. Ist vielleicht so ein bisschen die Personalie, über die man am meisten diskutieren kann, ist meine Meinung. Trotzdem ist er auch ein verdienter langjähriger Nationalspieler. Ne? Den kann man jetzt nicht einfach mal eben so außen vor lassen, kann man schon. Aber außerdem bringt er auch immer noch seine Leistung, spielt da noch. Keine Ahnung, also ich sehe ihn trotzdem weiterhin dabei. Und ja, ein Stiller ist ja dann jetzt doch dabei, da war der Aufschrei ja auch riesig. Jetzt, wo er danach nominiert wurde, werden auch wieder alle ruhig sein. Atubolo war auch nicht nominiert worden, ne?
Nee.
Genau, den hätte ich vielleicht gesehen. Weiß ich nicht. U21 auch ganz gute Leistungen gebracht. Loris Karius war mir schon klar, dass es dazu nicht kommen wird. Auch wenn der Name immer mal wieder gefallen ist in den Kollegen, in den Kreisen der Watz-Kollegen. In erster Linie, die über Schalke schreiben. Aber nein, man wird kein Zweitligatorwart mitnehmen. Urbich finde ich in Ordnung. Und wen haben wir jetzt noch so gehabt? Ja, Groß. Weiß ich nicht. Klar, bringt er wieder seine Leistung da jetzt, aber ist auch schon über 30 und Herr Leroy Sané, von dem bin ich schon seit etwas längerer Zeit nicht mehr überzeugt, aber das als kurzer Rundumschlag.
Ja, Sané wundert mich ehrlicherweise auch so ein bisschen, aber gut. Vielleicht auch so ein klassischer Move, wo Nagelsmann sagt, den möchte er gern ausprobieren. Für den Fall der Fälle und dass er ihn dann im Sommer parat hat, wenn er ihn braucht. Und vielleicht eine weitere der vielen Chancen, die Leroy Sané einfach gewährt wird, wo man sich fragt, meine Güte, der hatte doch jetzt schon genug. Aber ja, immer alle sehen irgendwie immer noch das Potenzial und alle klopfen wahnsinnig auf das Potenzial und hoffen, dass es endlich irgendwie mal klappt. Ja. Bin sehr gespannt. Könntest du dir vorstellen, vielleicht mal noch eine andere Frage. Oliver Baumann fand ich zuletzt, also ist ja aktuell die unbestrittene Nummer 1, wird es, finde ich, glaube ich, bei der WM auch sein, weil Marc-André Ter Stegen, also da muss eine Wunderheilung passieren, dass der noch rechtzeitig wiederkommt und auch auf das sportliche Niveau wieder zurückkommt. Würdest du Oliver Baumann, der hat zuletzt in der Bundesliga, sah der oftmals nicht so gut aus. Könnte es da vielleicht, wenn auch jetzt Jonas Urbich, Muss natürlich gucken, wie jetzt die Geschichten auch mit Manuel Neuer weitergehen. Aber könntest du dir vorstellen, mit Jonas Urbig als Nummer 1 in die WM zu gehen? Oder wäre das zu crazy?
Finde ich zu crazy. Also ich wäre auch, glaube ich, ein bisschen zu riskant. Weiß ich nicht, ist ganz, ganz junger Torhüter, der jetzt die ersten Male so richtig mal Luft schnuppern darf, auch auf hohem Niveau natürlich, aber da waren ja gerade zu Anfang auch schon mal so die eine oder andere Unsicherheit noch dabei. Ist ein super talentierter Keeper, ich will ihn gar nicht schlecht reden, um Gottes Willen. Er wird auch seinen Weg gehen und wahrscheinlich sogar Neuer dann beerben. Aber ich glaube, Nagelsmann ist da weniger risikobehaftet und setzt da eher auf einen routinierten Baumann, der schon, klar, der hat jetzt noch nicht so viele Champions-League-Spiele und so weiter gemacht, aber zuletzt in der Nationalmannschaft eigentlich auch ganz gute Leistung gebracht und verdient hätte er sich auch, finde ich. Und ja, wie gesagt, habe ich schon tausendmal gesagt, hätte mir vor einem Jahr oder vor zwei einer gesagt oder vor fünf, Oliver Baumann wird mal WM-Torwart von Deutschland, hätte ich wahrscheinlich auch einen Vogel gezeigt. Aber wie es dann so ist mit den Verletzungen, also für Urbig käme es meiner Meinung nach noch zu früh.
Und wie gesagt, in der Nationalmannschaft hat ja Oliver Baumann auch immer abgeliefert. Von daher, ja, kann man ja auch mal sich eine Schwächephase erlauben. Machen wir das einfach mal zu, es sei denn, du willst noch was loswerden. Einen letzten Punkt habe ich noch und dann machen wir das zu. Das ist aber eine, ja, eher kuriose Sache. Hast du von der FIFA-Frauenquote gehört?
Tatsächlich noch nicht, ne.
Und zwar, es ist tatsächlich auch so ein bisschen untergegangen, weil so ganz groß darüber berichtet wurde gar nicht. Ich habe das auch nur so ein bisschen versteckt gesehen. Und zwar hat, wie gesagt, der Fußball-Weltverband eine Frauenquote eingeführt. Und zwar gilt, dass bei der Frauennationalmannschaft im Trainerstaff muss der Chef oder einer der Co-Trainer weiblich sein. Im Medical Staff muss es ein weibliches Mitglied geben. Und im offiziellen Stab oder vom offiziellen Stab müssen zwei Frauen mindestens auf der Bank sitzen. Diese Regelung gilt im Nachwuchsbereich und soll auch schon bei der anstehenden U20-WM im September in Polen umgesetzt werden. Das hat jetzt auf den DFB, also auf die Frauennationalmannschaft, hat das jetzt direkt erstmal keinen Einfluss, weil wenn du auf die Bank guckst, also Maren Meinert und Saskia Bartusiak sind ja beide Co-Trainerinnen insofern und auch in allen anderen Bereichen wäre die Quote, wenn ich das jetzt so richtig gelesen habe, sowieso schon erfüllt. Also insofern für die deutsche Frauennationalmannschaft würde sich, zumindest für die A-Nationalmannschaft, würde sich da jetzt personell nichts verändern. Was denkst du darüber?
Überrascht mich jetzt nicht, im Jahr 2026 solche Entscheidungen zu treffen, muss ich ganz ehrlich sagen. Finde ich aber, ja, eigentlich in Ordnung. Also, ist noch keine richtige Meinung zu, weil ich jetzt auch mit dem Thema mich echt noch null auseinandergesetzt habe, muss ich zugeben. Aber, ja, warum nicht?
Es ist halt so ein klassisches Ding von, ich bin kein Fan von Quoten, aber leider muss man in dem Fall möglicherweise eine einführen, ne? Weil grundsätzlich sollte natürlich die Leistung und die Qualität im Vordergrund stehen, aber wir machen uns ja nichts vor, dass auch heute noch in der heutigen Zeit Frauen in vielen Dingen in Führungspositionen benachteiligt werden, obwohl sie von der Leistung her, von der Qualität genauso gut wären oder vielleicht sogar besser wären wie manche Männer. So, da müssen wir uns ja keine Illusionen machen. Grundsätzlich halte ich von solchen Quoten, von so einen Regelungen absolut gar nichts, weil, wie gesagt, Leistung und Qualität belohnt werden sollte. Aber es geht halt leider nicht anders, ne? Man hat es versucht, über die Jahre das so automatisch zu machen, aber wahrscheinlich funktioniert es ohne Quote nicht. Finde ich so ein bisschen schade, dass wir sowas im Jahr 2026 immer noch brauchen, um die Frauen, die das, wie gesagt, können, auch über diese Quote in die entsprechenden Positionen zu bringen, wo sonst automatisch wahrscheinlich eher Männer wären oder sehr viel einfacher. Ich glaube, das ist im Fußball vielleicht da ein bisschen lockerer an manchen Sachen wie in anderen Branchen. Ja, irgendwie blöd, dass man sowas braucht. Aber tatsächlich mal eine Entscheidung der FIFA, die ich nicht schlecht finde. Und das kommt selten vor. Also wirklich, Leute, in so vielen Folgen, in 113 Folgen von Football's Coming Home, weiß ich nicht, ob ich jemals Gianni Infantino und die FIFA gelobt habe. Und je näher die WM kommt, desto mehr wird das auch wieder abnehmen. Bin ich mir schon fast sicher. Aber das war eine Sache, wo ich mir dachte, ach, die FIFA, die macht mal kluge Entscheidungen. Ungewöhnlich.
Soll es geben.
Ja.
Imagepflege zum richtigen Zeitpunkt, Fragezeichen.
Du meinst, lass mal so stehen. Du meinst, da kommt dann irgendeine Hammerentscheidung. Das ist sozusagen so ein bisschen so, jetzt wird am Image gearbeitet und dann kommt dann irgendwann in den nächsten Wochen dann irgendeine Knallermeldung, wo sie dann sagen, ja, aber wir haben die Frauenquote. Wir sind nett und gut und lieb.
Alles möglich in dem Verein.
Ja, das befürchte ich irgendwie auch. Aber nehmen wir das erstmal positiv mit und damit sind wir durch mit dem heutigen Programm. Lieber Fabian, vielen Dank, dass du am Start warst und ja, darfst gern noch Dinge loswerden, die du hier noch schon immer mal erzählen wolltest, der Welt mitteilen wolltest.
Ich habe nicht mehr viel zu ergänzen hier. Wir haben, glaube ich, alles auseinandergepflückt, erstmal, worüber man so sprechen kann. Ich komme gerne nochmal wieder. Danke für die Einladung erneut. Und ja, schön, wenn man auch mal hier über den MSV sprechen darf. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Schauen wir mal. Vielleicht, wenn sie aufsteigen nächstes Jahr, machen wir es noch öfter oder vielleicht in dieser Saison. Schauen wir mal. Ich wünsche dir ein herzliches Glück auf als Schalker. Und ich bedanke mich sehr, dass ihr auch da draußen wieder am Start seid. Teilt, liked diesen Podcast, schreibt uns gerne, wenn euch Sachen nicht gefallen. Schaut auf Instagram vorbei bei Football's Coming Home oder FCH-Podcast. Da findet ihr alles Notwendige. Und dann, wie gesagt, hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Ich kann schon mal ankündigen, es wird eine Special-Folge geben, weil, wie gesagt, es ist Länderspielpause. Wir werden aber wiederkommen und ich habe mal wieder einen Gast, der eine sehr interessante Lebensgeschichte hat. Darauf könnt ihr euch freuen. Und zur regulären Folge geht es dann nach der Länderspielpause weiter. Aber wir hören ja auch alle nächste Woche in die Folge rein. Bitte, bitte, bitte. Macht's gut bis dahin und ciao und tschüss.
Ciao.